In Amerika lebte ein reicher Mann. Er hatte drei Söhne, aber eines Tages starb er, so wie alle Menschen sterben müssen. Und er hatte ein Testament hinterlassen und in diesem Testament hatte er Folgendes verfügt. Jeder der drei Söhne sollte ihm, wenn er gestorben ist, in seinen Sarg $10.000 hineinlegen. Merkwürdiges Testament. Als er gestorben war, man hat es eröffnet und jetzt werden die drei Söhne damit konfrontiert. Und der erste Sohn sagte, naja, unser Vater war ein lieber Vater, er hat mir ein teures Studium ermöglicht, bin Mediziner geworden, ich verdiene gut, was sind schon $10.000? Und er zählt ab und wirft die $10.000 in den Sarg hinein. Und der zweite, der war Jurist geworden. Er sagt auch, ich habe einen guten Vater gehabt, ich verdiene jetzt gut, habe ein teures Studium auch gehabt und wirft auch die $10.000 dort in den Sarg hinein. Nun kommt der dritte und der war Kaufmann geworden. Und er zieht seine Brieftasche, holt einen Scheck raus und stellt den Scheck auf $30.000 aus. Er wirft den Scheck in den Sarg hinein und kassiert die 20.000 in bar. Wir sehen, das passt zu unserem Thema, wie gestalte ich mein Leben? Er hatte sein Leben offensichtlich auf den Tod hingestaltet, dass er dann nochmal Geld einnimmt, weil er ein reicher Mann war. So sehen wir, es gibt mancherlei Konzepte für das Leben. Und weil uns diese Frage heute beschäftigt, wie gestalte ich mein Leben oder warum leben wir überhaupt auf dieser Welt, müssen wir, um klare Sicht zu bekommen, uns verschiedene Lebenskonzepte einmal ansehen. Das ist eine wichtige Frage. Warum leben wir eigentlich hier? Warum wohnen wir hier auf dieser Erde? Nun, heutzutage ist es üblich, wenn man eine Frage hat, da wendet man sich an die Meinungsforscher. Sie wissen das noch von der letzten Wahl hier in Nordrhein-Westfalen. Man wusste im Prinzip schon vor der Wahl, wie das ausgehen wird. Also die Meinungsforscher kriegen das oft ziemlich genau heraus. Und so hat man einmal die Frage gestellt, wozu lebe ich? Warum sind wir überhaupt hier? Und diese Frage hatte man insbesondere jungen Leuten vorgelegt. Und sie haben entsprechend geantwortet und vielleicht ist das so ein Querschnitt durch die junge Bevölkerung. Und dabei kam heraus, 53% der jungen Leute antworten, ich möchte das Leben genießen. 20% sagten, ich suche Geborgenheit in einer eigenen Familie. 14% sagten, ich möchte allen zeigen, dass ich etwas kann. Und 2% meinten, wir sind auf der Suche nach Macht und Einfluss. So war die Antwort der jungen Leute. Wir wollen uns jetzt einmal eine Reihe von Persönlichkeiten ansehen aus den Bereichen der Schauspielerei, der Fernsehmoderatoren, der Politiker und der Prinzessinnen. Warum? Viele Menschen wünschen sich, wenn sie diese Leute sehen, ich möchte einmal wirklich so aussehen wie diese Schauspielerin. Und dann legen sie sich vielleicht dieselbe Frisur zu, dieselbe Kleidung, weil sie es imitieren und diese Person als Vorbild ansehen. Und manche andere sagen, ja, wenn ich doch so reich wäre wie derjenige, ja, was könnte ich dann alles machen? Geld regiert die Welt. Und manch einer sagt, ja, wenn ich Macht und Einfluss habe, dann kann ich diese Welt beeinflussen. Also müsste ich Politiker werden. Und so haben viele Leute solche Vorbilder, die sie sich ansehen und es genauso haben möchten, wie die es haben. Und dann träumen sie davon, so und so leben zu wollen. Ich muss von mir sagen, ich habe auch früher in der Jugend solche Träume gehabt und habe so bestimmte Leute gehabt, denke ich, das ist doch gewaltig, wie die so leben, ganz locker, ganz viel Geld, ganz viel Einfluss und alles Mögliche. Das müsste doch eigentlich nachahmenswert sein. Und wir wollen uns mal so ein paar Leute ansehen, von denen wir den Eindruck haben, dass sie ja so Lebenskünstler sind. Und ob es sich lohnt, denen nachzutun, so wie sie ihr Leben geplant haben. Die weltweit bekannte französische Schauspielerin Brigitte Bardot hat in ihrem Leben es zu großen Erfolgen gebracht mit ihren Filmen. Und zwar, der Erfolg war so groß, dass sie sagen konnte, De Gaulle, Mein Name und der Eiffelturm stehen in der ganzen Welt für Frankreich. Wir bilden eine untrennbare Trilogie. Wir drei. Wenn einer wissen will, was Frankreich ist, wir drei repräsentieren Frankreich. So weit hatte sie es zu Ruhm gebracht. Und dann bekannte sie, ich kenne keine Einschränkungen, keine Grenzen, keine Abstufungen. Das gilt vor allen Dingen auch für den Sex, meinte sie. Die Zahl ihrer Liebhaber kannte sie mit 25 Jahren schon nicht mehr. Aber auch nicht die Zahl der Selbstmordversuche. Viermal hat sie geheiratet. Immer ging das schief. Und dann kam die Wende, da hat sie gesagt, das ist es alles nicht. Und dann hat sie sich den Tieren zugewandt. Und sie sagte an ihrem 60. Geburtstag, meine Jugend und Schönheit widmete ich den Männern. Meine Weisheit und mein Alter gehört jetzt den Tieren. Veränderung, wie Sie sehen, hat doch nicht geholfen. Eine andere bekannte amerikanische Schauspielerin, Doris Day, war dreimal verheiratet und man nannte sie die Königin der Komödie in Hollywood. Und als der Ruhm vorbei war, da hat sie sich auch den Tieren gewidmet und sie sagte, für meine Tiere habe ich eine extra Küche bauen lassen. Mein Personal und ich achten darauf, dass meine Lieblinge ausgewogen ernährt werden. Und sie hat 36 Hunde. Also sie war offensichtlich auf den Hund gekommen. Menschen verdienen meine Liebe nicht mehr, nur noch die Tiere, so meinte sie. Hardy Krüger, ein großer Weltenbummler, auch viele Filme gedreht, und er sagt, ich bin verliebt in das Leben. Das macht mir einfach Spaß, solche Filme zu drehen, überall in der Welt rumzureisen, ganz super. Eine andere Schauspielerin war Romy Schneider und sie war der Liebling des Kinopublikums der 50er Jahre. Und sie hat dann gesagt von sich, ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand. Ich möchte in jedem Film eine andere sein, eine andere Frau in einer anderen Welt. Das ist meine Devise. Und dann sagte sie, wer weiß, wie lange das Glück noch dauert. Ich lebe nur für den Augenblick. Es können doch furchtbare Dinge geschehen. Man könnte krank werden oder sterben. Mit 44 Jahren nahm sie sich das Leben, bei aller Berühmtheit und bei aller Bekanntheit. Merkwürdig. Humphrey Bogart, ein amerikanischer Schauspieler, drehte über 70 Filme und er sagte, das war seine Devise, man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky im Voraus sein. Wir sehen, da gibt es so manche verschiedene Devisen, die die Leute für ihr Leben herausgegeben haben. Winston Churchill, der bekannte englische Premierminister, sagte, das Leben ist wie ein Theaterstück. Zuerst spielt man die Hauptrolle, dann eine Nebenrolle, dann souffliert man die anderen und schließlich sieht man zu, wie der Vorhang fällt. Ein Mann, der unvorstellbar viel Macht hatte am Ende des Zweiten Weltkrieges. Er hatte so viel Macht, dass er sich mit Stalin hinsetzen konnte und die Karte, die Grenzen von Europa planen konnte. Ungeheuer viel Macht war da konzentriert. Aber als es ans Sterben ging, da sagt er, welch ein Narr bin ich gewesen. Doch falsch gelebt. Doch nicht das Richtige getan. Max Schmeling, der vor kurzem starb, war ein Mann, der sehr beliebt war in der Sportswelt. Und er hat gesagt, ich habe keinerlei Gebrechen, mir tut nichts weh. Ist auch über 90 Jahre alt geworden. Und er sagte, Angst vor dem Sterben habe ich nicht. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Merkwürdige Auffassung, was wir da hören. Heinz Schenk, ein bekannter Entertainer, sagte: Was nützt es mir, wenn ich der reichste Mann auf dem Friedhof bin? Hat er recht, möchte ich auch nicht sein. Das hilft mir dann nicht mehr. Wir kennen vielleicht alle das Stück Der Hauptmann von Köpenick. Und in diesem Stück, dieser Schuster, der da keine Papiere bekommt und arbeitslos ist und so mit seinem Leben nicht zurechtkommt, dann gesteht er sich ein und sagt, dann stehst du, in Berliner Mundart sagt er, dann stehst du vor J, was hast du gemacht mit dem Leben? Dann kommt die letzte Seite des Lebens. Dann stehst du vor J und fragst dir ins Gesicht, was hast du gemacht mit dem Leben? Ich finde eine gute Frage. Was hast du gemacht mit dem Leben? Das ist die Frage, die uns auch bewegt. Was haben wir gemacht mit dem Leben? Das Leben ist einmalig. Das Leben bekommen wir nie wieder. Nur ein einziges Mal durchlaufen wir diese Spur des Lebens. Manche Leute sind unvorstellbar berühmt geworden. Ich denke an Prinzessin Diana von England. Sie starb mit 36 Jahren durch einen Autounfall in Paris. 2,5 Milliarden Menschen verfolgten die Trauerfeier am Fernsehen. Also genau so viel wie bei der ersten Mondlandung, als Neil Armstrong als erster Mensch am 21. Juli 1969 seinen Fuß auf den Mond setzte. Eine Zeitschrift beschrieb diesen Abschied. Und da hieß es, kein Staatsmann, kein Künstler, kein Heiliger erregte bei seinem Tod eine vergleichbare Anteilnahme wie Prinzessin Diana. Eine Frau ohne Staatsamt, ohne hierarchische Position, die Wunschkönigin der Engländer, der das Protokoll ein Staatsbegräbnis versagte, wurde mit der ersten Globalbeerdigung der Menschheitsgeschichte verabschiedet. Über 1 Million Menschen säumten den Leichenzug vom Kensington Palace zur Westminster Abbey, wo ihr Bruder die ergreifendste Rede hielt. 2,5 Milliarden Fernsehzuschauer in 200 Ländern, 40 Millionen alleine auf der Insel verfolgten das bewegende Zeremoniell. Eine Autorin schrieb damals zu ihrem Leben, alle Worte sind gefallen. Diana, die Königin der Herzen, Prinzessin der Welt, Megastar aller Medien, Symbol der Liebe und des Schmerzes, Diana, die Märchenfee, die Ikone, die Göttin, die Heilige des Volkes, Heilige Diana. Ich glaube, die Leute lieben es, was Heiliges zu haben, Menschen heilig zu sprechen. Diana hat mancherlei Dinge in Bewegung gesetzt, die Menschen, die sich konzentrierten auf ihr Aussehen, auf ihre Schönheit. Dann wurde in Idea war folgender Kommentar zu lesen über dieses Spektakel der Beerdigung. In Europa macht sich ein Glaube ohne Gott breit, der die enorme Suche nach Sinn und Trost im Überirdischen sucht. Nichts hat dies so deutlich gemacht wie die Trauer um die englische Prinzessin Diana. Die neue Weltreligion, die hier deutlich geworden ist, kennt keine objektive Wahrheit und keine verbindliche Ethik. Sie vergötzt das irdische Leben, weil sie an ein ewiges Leben nicht glaubt. Der Reformator Johannes Calvin sagte, des Menschen Herz ist eine Götzenfabrik. Und wenn wir all das beobachten, was uns im Fernsehen vorgetragen wird, insbesondere bei so großen Beerdigungen, habe ich den tiefen Eindruck, das stimmt. Wir Menschen produzieren eine Götzenfabrik, anstatt den lebendigen Gott zu ehren. Diana ist für mich kein Vorbild. Wenn sie eine Entscheidung zu treffen hatte, befragte sie die Wahrsager. Also genau das, was Gott so streng verboten hatte. Damit kommt man in Kontakt mit dem Teufel. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir ihn finden und ihn anerkennen, damit unser Leben Sinn und Ziel bekommt. Wir haben jetzt so verschiedene Lebenskonzepte gehört, wie der eine oder andere das für sich herausgefunden hat, wie er lebt. Und manch einer wird sagen, na ja, gut, da soll doch jeder leben, wie er will, ist doch seine Sache. Und ich würde sagen, natürlich, hat er auch recht. Jeder kann leben, wie er will. Jeder hat sein Konzept, jeder sucht sein Konzept und dann darf er das so tun, wie er will. Aber ich würde sagen, diese Zustimmung zu allen möglichen Konzepten gilt nur dann, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erste Voraussetzung, der Mensch ist zufällig entstanden. Er ist nur ein Produkt der Evolution und unsere Losnummer kam beim Lotteriespiel der Evolution heraus. Zweite Voraussetzung, mit dem Tod ist alles aus. Wenn diese beiden Voraussetzungen stimmen, dann kann man wirklich leben und handeln, wie man will. Egal, ob gut oder böse, da muss man sich selbst ein Lebenskonzept zurechtschneidern und dann lebe man danach und sagt, das war nun die Sache für mich gewesen. Wenn aber diese Voraussetzungen falsch sind, dann haben wir das Leben zutiefst falsch gelebt. Zutiefst falsch. Das werden wir noch sehen. Dann ist das, wie wir gelebt haben, eine riesige Katastrophe an der Kasse Gottes. August Bebel, der Atheist und Arbeiterführer, hat einmal gesagt, wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten. Hat er recht. Dann hast du Pech gehabt. Wenn es doch einen Gott gibt, dann ist das total daneben gelebt. Wenn wir die Frage beantworten wollen, wie leben wir, was ist der Sinn des Lebens, dann müssen wir zwei Fragen vorher klären. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Von diesen beiden zentralen Fragen löst sich die Frage, wie ich lebe. Und darum ist es wichtig, dass wir über diese beiden Fragen nachdenken. Mein geschätzter Lehrer Heinrich Kemner, der einmal in Braunschweig gepredigt hat, und das war eine volle Kirche, total überfüllt, ich kannte den Mann überhaupt nicht. Und er stieg auf die Kanzel und der hat gepredigt. Denk, meine Güte, das ist, der hat's gepackt. Das stimmte, was er konnte ihm ganz zustimmen, von ganzem Herzen. Und da wollte ich wissen, wo kommt eigentlich dieser Mann her? Und dann gab es am Büchertisch so ein paar Schriften, da habe ich mir sofort alles mitgenommen an Büchern, was es gab, das gelesen. Und da habe ich auch rausgefunden, wo er kam aus Krelingen. Dann habe ich ihn oft gehört. Und er hatte die Gabe, bestimmte Dinge des Lebens in einer Kurzform auf den Punkt zu bringen, worüber ich immer gestaunt habe. Und ein Satz, der bei mir so hängen geblieben ist, dass ich ihn nie vergessen werde, ist der, er sagte, der Weg ist nichts, das Ziel ist alles. Das waren so kurze, schlagkräftige Sätze. Die meisten Menschen leben nach einem anderen Konzept, die sagen, der Weg ist alles. Ein Ziel, genauer gesagt, ein ewiges Ziel habe ich nicht. So leben die meisten Menschen. Aber ich würde sagen, Heinrich Kemner hat recht, der Weg ist nichts, das Ziel ist alles. Darauf kommt es an. Ich war einmal zu einem Vortrag unterwegs, was ja nicht selten vorkommt, und da habe ich unsere 15-jährige Tochter damals befragt, als sie damals gerade so alt war. Und ich sage du mir doch mal, was ist der Sinn des Lebens? Was ist dein Empfinden? Warum lebst du hier? Kannst du das mal so kurz ausdrücken? Und da war ich erstaunt, was meine 15-jährige Tochter damals sagte. Sie sagte, ich möchte mein Leben so gestalten, dass einmal ein Mensch mehr im Himmel ist. Da habe ich mich gefreut. Das ist ein schönes Ziel. Oder anders ausgedrückt, ich möchte mein Leben so leben, dass mal einer weniger in der Hölle ist. Finde ich ein ganz großartiges Ziel. Ich habe gestaunt, dass er das in so jungen Jahren so formuliert hat. Und zweitens sagte sie, ich möchte nach meinem Tode eine gute Spur hinterlassen haben in diesem Leben. Manche Menschen sollen es als eine Lücke empfinden, dass ich nicht mehr da bin. Können wir das auch alle so sagen? Dass mal einer mehr durch mein Leben im Himmel ist. Wenn der Jesus sagt, dass ein Mensch mehr wert ist als das ganze Universum mit allem, was darin ist, dann lohnt es sich, einen Menschen zum Himmel zu bringen. Das ist das Größte, was geschehen kann. Großartig. Ein junger Mann wurde einmal gefragt, was er einmal in seinem Leben vorhat, was er tun möchte. Und er gab folgende Antwort. Ich möchte etwas tun, worüber man in 100 Jahren noch redet. Finde ich auch ein prima Ziel. Also nicht nur bis morgen, sondern in 100 Jahren soll man noch davon reden. Man kann ihm eine gute Antwort geben. Junger Mann, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Und man wird nicht nur in 100 Jahren noch darüber reden, sondern eine ganze Ewigkeit lang. Eine ganze Ewigkeit lang. Von so großer Bedeutung ist das, wenn wir unser Leben ändern. Wenn wir unserem Leben einen Sinn geben, indem wir auf Jesus Christus zugehen. Der Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist ein Wunsch, dass wir Leben haben. Warum leben wir auf dieser Erde? Ich will eine Kurzantwort geben, um im Tode am Ziel zu sein. Wenn wir so unser Leben programmiert haben, dann spielt es keine Rolle, was wir auf dem Weg erlebt haben. Ob wir durch viel oder wenig Leid gegangen sind, ob wir viel oder wenig Geld gehabt haben, das ist alles völlig nebensächlich, wenn wir an den Tag des Todes kommen. Wenn wir im Sterbezimmer liegen, dann wird es uns nicht helfen, dass wir alle Zertifikate dort aufhängen, die wir gewonnen haben bei Sportveranstaltungen oder was weiß ich wo überall. Oder wenn wir alle Geldsäcke dort in das Zimmer legen, die wir angesammelt haben. Es wird uns nicht helfen. Nichts. Im Tode brauchen wir nur noch einen. Und das ist Jesus. Diese Lebenskonzepte, die wir vorhin gehört haben, von allen möglichen berühmten Leuten, sie sind zu kurz gedacht. Sie helfen uns nicht. Aber es ist gut, einmal zu sehen, wie wir es nicht machen sollen. Daran können wir lernen, auch an Negativbeispielen, wie man es richtig machen soll. Auch für Christen ist es wichtig, wie wir richtig leben. Ich habe im Neuen Testament zwei schreckliche Sätze für Christen gefunden. Es gibt viele schöne Sätze, aber ich habe auch zwei schreckliche Sätze gefunden. Und der eine heißt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und der zweite, auch ein schrecklicher Satz, ist, wir müssen einmal Rechenschaft ablegen von jedem unnützen Wort, das wir geredet haben. Das gibt mir viel zu denken, diese beiden Aussagen. Ich habe gesagt, wir müssen die beiden Fragen beantworten, woher wir kommen und wohin wir gehen. Dann werden wir die Lebensmitte finden, wozu wir leben. Wollen wir einmal nachdenken über die Frage der Herkunft des Lebens? Was uns heute überall angeboten wird, in Schulen, Universitäten, in allen möglichen Medien, ist die Lehre der Evolution. Danach heißt es, der Mensch ist entstanden aus einer sehr langen Millionen Jahre währenden Entwicklung von der Urzelle oder vorher noch von der chemischen Evolution über die Urzelle, dann über alle möglichen Verzweigungen bis hin zum Menschen. Das ist das, was man immer wieder hört. Und doch ist es total falsch, nicht nur ein bisschen. Das, was uns Darwin gesagt hat von der Evolution, würde er heute, wenn er leben würde, nicht mehr sagen. Warum? Weil er nur einen Bruchteil jener wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung hatte, die wir heute haben. Wir wissen heute, dass in jeder Zelle unvorstellbar viel Information drin steckt. Und das in höchster Packungsdichte. In unseren Zellen haben wir Informationen gespeichert mit Hilfe der DNS-Moleküle. Und dort finden wir die allerhöchste Informationsdichte, die es gibt. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Stecknadelkopf von dieser Materie, die in unseren Zellen ist, als Speichermedium. Ein Stecknadelkopf von 2 mm Durchmesser. Und wir würden solche Taschenbücher hineinspeichern in so einen Stecknadelkopf nach der Methode, wie das dort gespeichert ist. Meine Frage ist, wie viele solcher Taschenbücher könnten wir wohl speichern? In einem Stecknadelkopf. Wer möchte mir mal eine Zahl nennen? Wie hoch kann der Stapel sein? Nur mal mutige voran. Gestern Abend haben wir auch mutige Leute gehabt. Wer wagt's? Wer gewinnt? Wer eine Antwort gibt, bekommt das Buch. Ganz einfach. Bitte. 10
Millionen.
Was? Meter? Wie? 10 Millionen Bücher. Ah ja. Oh, das ist eine gute Zahl. Also erstmal der Buchpreis. Das war echt verdient. 10 Millionen Bücher. Das war eine gute Antwort. Bitte sehr. Ich habe es mal ausgerechnet. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein. Und das könnten wir speichern im Volumen eines Stecknadelkopfes. Da soll mal einer sagen, so ein Konzept ist von alleine entstanden. Das kann man keinem Informatiker weismachen. Wenn ich von Informationen rede, dann weiß ich, wovon ich rede. Ich bin Informatiker. Information, wissen wir weiterhin, kann niemals von alleine entstehen. Jede Information, sei es die billigste Postkarte, braucht Intelligenz, wenn wir sie schreiben. Wenn wir im Urlaub sind und schreiben eine Postkarte, wie groß die Koteletts sind und ob die Sonne scheint oder ob es regnet, dann brauchen wir schon mal die Fähigkeit, dass wir einen Code kennen, mit einem Code umgehen können und dann das auch aufschreiben. Das ist Information. Das geht nicht ohne Intelligenz. Keine Ameise kann eine Postkarte schreiben. Ist unmöglich. Das können nur wir Menschen. Und das geht nur durch Intelligenz. Eine andere Methode, wie Information entstehen kann, ist unbekannt. Wissenschaftlich völlig unbekannt. Noch nie ist auf einem Computer ein Programm von alleine entstanden. Evolutionstheoretiker wollen uns das erzählen, aber bitte nicht einem Informatiker. Das funktioniert nicht. Von daher ist also die Evolution vollständig abzulehnen, weil sie schon vom Anfang an gar nicht funktioniert. Das ist ein Perpetuum mobile der Information. Es kann nicht gehen. Und wenn wir uns anschauen, die Werke der Schöpfung, dann staunen wir, wie viele Ideen der Schöpfer dort hineingelegt hat. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir uns das einmal ansehen. Ich kann hier nur einige Beispiele herausgreifen, um das einmal deutlich zu machen. Als ich in Namibia war, in der Namib-Wüste, da gibt es eine interessante Pflanze. Das ist die Welwitschia mirabilis. Der österreichische Botaniker Welwitsch, der zum ersten Mal die Pflanze untersucht hat, kniete in der Wüste nieder und dankte Gott. Das war seine Reaktion. Eine gute Reaktion. Er hatte erkannt, dass hier etwas Besonderes ist an dieser Pflanze. Diese Pflanze liegt dort in der Wüste, wo die Sonne sehr heiß wird, mittags manchmal bis 50 Grad steigen die Temperaturen. Und da liegen in der Wüste die Blätter ausgebreitet, 30 Zentimeter breit, und sie liegen flach in der Wüste. Da ist nichts verdorrt. Und es kommt noch hinzu, dass dieselbe Pflanze 1500 Jahre alt wird. Mal 365, so viele Sonnentage hat diese Pflanze erlebt und ist dabei nicht verdorrt. Das ist gewaltig. Wie kommt das? Hier hat der Schöpfer sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, damit diese Pflanze das schafft. Und zwar, diese Pflanze hat auf einem Quadratmillimeter Blattoberfläche genau 86 Poren. Was macht die Pflanze? Morgens öffnet sie die Poren und wenn der Wind mit etwas feuchter Luft vom Atlantik dort hineinweht in die Wüste, dann sammelt diese Pflanze Wasser und speichert so viel Wasser, wie es irgendwie nur geht, nach ganz besonderen Mechanismen, die da eingebaut sind. Und dann, wenn die Sonne weiter steigt, die Temperaturen hochgehen, dann werden die Jalousien verschlossen, es wird kein Wasser mehr aufgenommen, es gibt auch nichts mehr, denn mit zunehmender Lufttemperatur nimmt die relative Feuchte ab und dann bleibt sie erstmal eine Weile so. Die Sonne steigt höher, es geht auf 40 Grad, vielleicht 50 Grad hoch in der Mittagshitze. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo nun die Pflanze nun vertrocknen kann. Aber weit gefehlt. Der Schöpfer hat einen Mechanismus eingebaut, sodass die Pflanze ihre Poren öffnet und Wasser freigibt. Jetzt wissen wir noch vom Physikunterricht, was passiert, wenn Wasser freigegeben wird. Es verdunstet. Beim Verdunsten wird die Verdunstungskälte frei. Das heißt, in der größten Mittagshitze wird die Blattoberfläche wunderbar gekühlt. Und so überlebt sie, ganz locker, gar kein Problem. In der Wüste, allein in der Wüste Namib, kann man aus dem Staunen nicht herauskommen, welche Mechanismen der Schöpfer erfunden hat. Da gibt es einen Käfer, einen Schwarzkäfer, der gehört zur Gruppe der Tenebrioniden. Und der lebt dort auch in der Wüste, wo es kein Wasser gibt. Wie macht der das? Nun, der hat längere Hinterbeine als Vorderbeine. Dann stellt er sich morgens auf die Hinterbeine, dann liegt er schräg. Dann sammelt er auf seinem Chitinpanzer das Wasser, das im Nebel, in der Luft enthalten ist. Und feinste Tröpfchen bilden sich, die sammeln sich zusammen und die laufen zum Mund runter. Dann verschluckt er das, hat er Wasser. Und das ist ungefähr so, ich möchte mal fragen, ist jemand hier, der genau 75 Kilo wiegt? Mal Hand hoch bitte. Wer wiegt 75 Kilo? Ah, da haben wir einen. Wunderbar. Auch zwei sogar. Klasse. Stehen Sie mal auf, wollen wir mal sehen, wir wollen mal sehen, was 75 Kilo sind. Wunderbar. Das sind 75 Kilo. Also wenn diese beiden Personen morgens 2,5 Eimer Wasser trinken würden, das entspräche genau dem, was der Käfer morgens tut, im Vergleich. Nun, mit 2,5 Eimer Wasser, ich glaube, da kommen Sie gut durch die Wüste, den ganzen Tag. Nun, das macht der Käfer auch, der schafft das, gar kein Problem. Der lebt da ganz locker in der größten Hitze, hat Wasser genug, weil er eigens dafür konstruiert und eingerichtet ist, großartig gemacht. Dann gibt es noch etwas Besonderes. Bleiben wir heute Abend nur bei der Wüste Namib. Da gibt es eine Pflanze, das ist die Nara-Pflanze. Und die, das ist ein Kürbisgewächs. Und da hängen in der größten Wüste, wo die Sonne da furchtbar heiß ist, dicke wie Melonen, so große Früchte an dem Busch. Da sagt man, wie kommt das? Hat doch gar nicht geregnet. Wie kann diese Pflanze solche Früchte hier hervorbringen? Was ist das Geheimnis dieser Pflanze? Wasser gibt es da nicht. Nun, sie bohrt sich in den Sand hinein, tief runter, 40 Meter tief. 40 Meter müssen wir uns mal vorstellen. Bei der Olympiade springen die Leute vom 10-Meter-Brett und machen da ihre Saltos. Und das nochmal 4. So tief geht die Wurzel runter. Aber nur ein einziger Wurzelstamm. Und dieser Wurzelstamm hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Und dieser Wurzelstamm geht runter bis zur Wasserader. Jetzt kann der Pflanze nichts passieren. Jetzt saugt sich dieser ganze Wurzelstamm voller Wasser. Und dann können oben die Früchte wunderbar gedeihen. Egal, was da oben passiert, ob die Sonne scheint oder ob es doch vielleicht nochmal regnet, sie lebt. Und selbst dann, wenn diese Wasserquelle unten mal versiegt, gar kein Problem, Sie hat einige Kubikmeter Wasser im Stamm angesammelt, sodass sie mehrere Jahre überleben kann und Früchte bringen kann. Und irgendwann wird schon mal wieder auch da unten Wasser sein, an der Wasserader. Geniale Konzepte. Unglaublich genial durchkonstruiert. Wer hat das gemacht? Woher kommt das? Antwort: nicht durch Evolution, sondern durch einen genialen Schöpfer. Und dieser geniale Schöpfer, von ihm steht geschrieben am Anfang des Johannesevangeliums: am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und wer ist dieses Wort? Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, heißt es in Vers 10. Und dann geht's weiter. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat sich ausgedacht, wie die Welwitschia in der Wüste überlebt. Er hat sich überlegt, wie der Käfer überlebt. Und er hat unseren Körper durchkonstruiert, dass wir sehen können, riechen können und hören können und dass wir gehen können und denken können. Alles ist ein Konzept des Herrn Jesus. Alles. Und darum lesen wir im Kolosserbrief: denn in ihm, also in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Reich oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jetzt merken wir schon, wenn wir ein Leben führen ohne diesen Schöpfer, dann haben wir unser Leben daneben gelebt. Total daneben. Denn wir sind zu ihm hingeschaffen. Wir sind von ihm konstruiert, von ihm gemacht und zu ihm hingedacht, damit wir eine Ewigkeit bei ihm sind. Das ist das Konzept. Das ist das, was er gewollt hat, wo er uns hinhaben möchte. Damit ist die Frage, woher die Welt kommt, woher das Leben kommt, eindeutig beantwortet. Die vielen tausend, ja Millionen wissenschaftlicher Belege zeigen uns alle an, dass alles unvorstellbar intelligent gemacht ist. Und zwar so intelligent, dass wir die meisten Konzepte noch nicht einmal verstehen können. Wir wissen meistens nicht, wie das funktioniert. Niemand kann die Biolumineszenz nachbauen, die 100% der zugeführten Energie in Licht umsetzt. Alle unsere Lampen, die wir bauen, Physiker und Ingenieure, die setzen mehr Wärme um von der zugeführten Energie und erzeugen nur einen Bruchteil an Licht. Der Schöpfer kann es, dass er eine vollständige Umsetzung macht und keiner kann es nachbauen. Da sehen wir, dass seine Worte, seine Intelligenz höher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Die Frage der Herkunft ist damit eindeutig geklärt, woher wir kommen. Wir kommen aus der Hand des Schöpfers, aus der Hand Jesu Christi. Wir können es auch so sagen: Gott, der Vater, hat seinem Sohn Jesus Christus den Auftrag gegeben, die Welt und das Leben zu erschaffen. In Sprüche 8 im Alten Testament lesen wir: da war ich der Werkmeister bei Gott. Und das war Jesus. Er war der Ausführende, das ausgeführt, hat das gemacht. Es ist alles sein Werk. Und wenn wir jetzt die Frage stellen nach der Zukunft: wo gehen wir hin? Was wird eigentlich das größte Ereignis der Zukunft sein, worauf wir alle zusteuern? Was wird es sein? Die europaweite Einführung des Euro oder der bemannte Flug zum Mars? Was wird es sein? Oder ein Atomkrieg? Oder was wir 1994 vom Jupiter gesehen haben, dass dort ein Komet eingeschlagen ist, dass unsere Erde vielleicht auch dort in den Staubsammler des Universums, so wird der Jupiter genannt, dass wir dort einmal hineinrasen? Wird das die Zukunft sein? Manche Szenarien sind ausgemalt worden von Dichtern und Denkern, wie diese Erde einmal enden wird. Es ist alles falsch. Niemand ist in der Lage, uns die Zukunft zu benennen, wie sie sein wird. Nur einer, der sie gemacht hat. Und das ist Jesus. Und Jesus sagt uns, dass er wiederkommen wird. Wir sehen ihn jetzt im Augenblick nicht, aber er ist unsichtbar unter uns. Er hat gesagt, wo nur zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Also können wir ganz gewiss sein, er ist heute Abend hier unter uns. Und er möchte unser Herz anrühren, dass wir uns auf den Weg machen zu ihm hin, damit wir in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Das ist sein Anliegen. Und dass an seinem Tag, wenn er wiederkommen wird, dass wir dann zu seiner Schar gehören. In Matthäus 24, Vers 30, da sagt Jesus, und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also er kommt nicht mehr als Kind in der Krippe wie Weihnachten, sondern er kommt jetzt in großer Macht und Herrlichkeit. Wir werden alle staunen über diese gewaltige Macht, die sich entfalten wird und wo alle Machtsysteme dieser Welt zusammenbrechen werden. Auch alle religiösen Systeme und alles, was wir Menschen aufgebaut haben und ersonnen haben, auch alle philosophischen Systeme, auch alle Machtsysteme, alles hat an diesem Tag sein Ende. Es kommt alles in die Mülltonne der Weltgeschichte. An diesem Tag wird endgültig entschieden, wer die Macht wirklich hat. Und es wird deutlich werden, wer der Herr der Herrlichkeit ist. Es ist Jesus. Und jetzt würde man eigentlich meinen, so würde ich erwarten, müsste es eigentlich in der Bibel stehen, dass an dem Tag, wenn er wiederkommen wird, eine riesige Freude auf der ganzen Welt ausbricht. Denn es kommt ja der Schöpfer, es kommt ja nicht irgendeiner, es kommt ja nicht ein König oder irgendwer, den wir uns vorstellen können. Oder den wir irgendwo auf den Thron gesetzt haben, den wir zugejubelt haben, vielleicht millionenweise. Der kommt nicht. Es kommt der, der die Welt gemacht hat. Es kommt der, der unser Leben gestaltet hat. Derjenige kommt. Und jetzt müsste man sagen, jetzt ist riesige Freude. Jetzt bricht auf der Welt der große Jubel aus. Stimmt aber nicht. Hier steht, es werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Und damit ist gemeint, aus allen Generationen und allen Nationen auf dieser Welt werden viele sein, denen dieser Tag unangenehm ist. Sie werden sagen, ja, dann habe ich ja falsch gelebt, dann habe ich ja total daneben gelebt mit meinem Leben. Meine ganzen Planungen waren alle für die Katz, alles daneben. Ich habe doch ganz andere Dinge vorgehabt, ich wollte doch noch so vieles tun. Alles wertlos geworden an diesem Tag. Alle Konzepte, die wir aufgestellt haben, sind wertlos, weil sie nicht ausgerichtet waren auf den Herrn der Herrlichkeit, auf Jesus hin. Das ist der Grund. Und darum machen wir auch solche Veranstaltungen, um uns auszurichten auf das Ziel hin, auf diesen Jesus hin. Dass wir an diesem Tag, wenn er kommen wird, dass wir so bereit sind, dass wir uns wirklich freuen können. Vielleicht haben wir irgendein Leiden, es tut uns dieses und jenes weh. Dann dürfen wir uns freuen auf diesen Tag, es wird aufhören. Es wird alles vorbei sein. Kein Leid, kein Geschrei und keinen Tod wird es mehr geben. Er ist das Ende aller dieser irdischen Dinge. Und dann ist es gut, wenn wir zu ihm gehören, wenn er unser Herr ist. Und jetzt kommt etwas Gewaltiges, was ich kaum auszusprechen wage, was an diesem Tag sein wird. Das lesen wir beim Apostel Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2. Da steht, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Wir werden ihm gleich sein, dem Schöpfer gleich sein, der die Welt erschaffen hat, der das Leben konstruiert hat, der eine unvorstellbare Fülle an Intelligenz hat und Genialität. Ihm werden wir gleich sein. Von ihm heißt es nicht, dass er schön ist, von ihm heißt es, dass er herrlich ist. Herrlich ist die Steigerungsstufe von schön. Wir werden ihm gleich sein, also werden wir herrlich sein. Eine riesige Freude darf ausbrechen an jenem Tag, weil uns das alles als Erbstück gegeben wird. Wir werden ihm gleich sein, dem Sohne Gottes. Wir sehen also, an jenem Tag wird es eine Zweiteilung der Menschheit geben. Jene, die sich auf ihn eingerichtet haben, ihn erwartet haben, ihr Lebenskonzept entsprechend aufgebaut haben, sodass sie sich freuen auf diesen Tag. Und die anderen, sie haben anders gelebt, daneben gelebt. Und sie werden sagen, ihr Hügel bedeckt uns, ihr Berge fallt über uns, wir können das Angesicht dieses Herrn nicht ertragen. Falsch gelebt. Die einen gehen in den Himmel und die anderen gehen in die Hölle. Müssen wir deutlich sagen. So lehrt es uns die Bibel. Und darum wollen wir, solange wir leben auf dieser Erde, rufen, wollen wir Menschen rufen in die Nachfolge Jesu hinein, dass sie mit ihm leben und sich auf diesen gewaltigen Tag, wenn er kommen wird, dass wir uns dann freuen dürfen. Er wird sehr plötzlich kommen, sagt uns die Bibel. Matthäus 24, Vers 27, wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Wir rechnen nicht damit. Vielleicht sitzen wir im Auto, vielleicht sitzen wir im Flugzeug, vielleicht sind wir in der Küche und tun etwas. Irgendwo wird es uns packen. In der Sekunde, in der Millisekunde ist er da. Für alle sichtbar. Wir werden ihn alle sehen. Das ist der Zielpunkt der Weltgeschichte. Zu welcher Tageszeit wird das wohl sein? Die Bibel gibt uns darauf die Antwort. In Lukas 17, Vers 34, da heißt es, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Hier wird immer wieder hingedeutet auf diese Zweiteilung, einer ist angenommen, der andere nicht, in derselben Nacht. Also halten wir fest, Jesus wird wiederkommen in der Nacht. Aber Moment, wir müssen weiterlesen. In Vers 36 steht, zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Nun, auf dem Feld arbeitet man normalerweise am Tage. Also hier wird eine Tagessituation beschrieben. Ja, wann kommt er denn nun? Am Tage oder in der Nacht? Bibelkritiker könnten sofort sagen, da haben wir es ja schon wieder, nicht wahr? Die Bibel stimmt ja doch nicht. Schon zwei Verse Abstand steht genau das Gegenteil. Bei der Bibel muss man immer mitdenken. Was heißt denn das, wenn er kommt in der Nacht und hinterher wird gesagt, er kommt am Tage? Wir haben vorhin gelesen, dass er plötzlich kommt in einem Nu. Nun, wir leben auf einer Kugel und wenn er in einem Nu kommt, werden ihn alle Menschen gleichzeitig sehen. Also wir können nicht noch ans Telefon gehen und Tante Lilly in Amerika anrufen und sagen, Jesus ist hier in Deutschland schon gekommen. Die sieht das genauso dort auch, live. Alle Mann, die ganze Welt. Nun, wenn alle ihn gleichzeitig sehen, dann wird es so sein, in der Situation, dass die Hälfte der Erdkugel von der Sonne angestrahlt ist, da ist Tagessituation, und die andere Hälfte hat Nacht. Ich weiß nicht, ob der Kolumbus das gelesen hat und sich darauf verlassen hatte. Er hätte sich so genau darauf verlassen können und nach Westen segeln, um im Osten anzukommen. Das hätte er schließen können aus diesen Texten. Wir können dann auch sehen, die Bibel ist keineswegs ein veraltetes Buch, das ein, wie immer wieder unterstellt wird, ein veraltetes Menschenbild oder Weltbild lehrt. Die Bibel lehrt immer die Realität. Die Bibel beschreibt immer die Wirklichkeit genau, wie sie ist. Und so auch hier. Wir erfahren, dass er wiederkommen wird in einem Augenblick und wir können sofort erkennen, dass es der Herr ist. Von diesem Treffen ist niemand ausgenommen. Niemand. Kein einziger. Auch heute Abend, die wir hier sind, wird nicht einer sein, der jetzt sagen wird, ja, ich bin da nicht dabei. Also, mich interessiert das nicht. Stimmt nicht. Er wird dabei sein. Entweder in großer Freude oder aber in großem Jammer. Es gibt nichts dazwischen. Großer Jammer, große oder große Freude. Wir können heute die Entscheidung treffen, auf welcher Seite wir an jenem Tag stehen werden. Die Bibel sagt uns, die für uns vorgesehene Heimat ist der Himmel. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 2, unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, des Herrn. Das ist unsere Heimat. Ich habe den Eindruck, uns Deutschen ist ein Stück vom heimatlichen Denken verloren gegangen. Das hängt sicher auch zusammen mit einem verlorenen Weltkrieg, dass wir uns nicht mehr in dieser Welt so richtig zu einer Heimat bekennen. Ich bin in Ostpreußen geboren und ich empfinde das zutiefst als meine Heimat. Da bin ich geboren, da bin ich ein Stück weit aufgewachsen. Als ich in Russland war, dort in Nordostpreußen, habe ich den Leuten gesagt, ich sage, Leute, ich war heute an dem Ort gewesen, wo ich geboren bin. Und das ist meine Heimat. Aber jetzt ist es nicht mehr meine Heimat, jetzt seid ihr hier. Aber es ist auch nicht eure Heimat. Ihr müsst auch eines Tages diesen Ort verlassen. Der Tod wird ein Ende bereiten. Seht zu, dass ihr eine ewige Heimat habt, die bleibend ist, wo wir nie wieder vertrieben werden, wo wir nie weg müssen. Diese Heimatlosigkeit, die man haben kann, wenn man nicht weiß, wohin man geht, hat Nietzsche beklagt in einem Lied, wo er sagt, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, wie dem, der keine Heimat hat. Er hat sie nicht gefunden, daneben geplant. Wir sind aufgerufen, uns Heimat zu verschaffen, ewige Heimat. Das ist der Ruf des Herrn Jesus, dass er uns in seinem ewigen Reich haben möchte. Und in Offenbarung 21 wird uns das beschrieben, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Ich hatte neulich ein Gespräch über den Glauben mit jemandem und die Person sagte mir, ja, so irgendetwas muss es doch geben, was so drüber ist, über alles, so eine Gottesvorstellung. Oh, ich sage, das ist aber sehr schwach. Die Bibel macht uns ganz klar, dass ein lebendiger Gott ist. Und dort werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Die Frage, wer Gott ist, wird dort nicht mehr gestellt, weil wir ihn alle von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wenn wir dort angekommen sind, dann wird niemand mehr die Frage nach Leid und Tod stellen. Weil wir den Tod längst hinter uns gelassen haben und durch die Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus auferweckt worden sind zu einem ewigen Leben. Und längst ist das alles vorbei. Und die Bibel macht uns deutlich und zeigt uns ganz offen und klar, ob dort alle hinkommen oder nicht. In demselben Kapitel, Offenbarung 21, Vers 8, steht, der Feigenverleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Wir sehen also, es gibt eine Kolonne von Menschen, die marschieren daneben. Sie kommen an einen schrecklichen Ort. Das ist der Grund, warum wir Zeltarbeiten machen oder sonst alle möglichen Gelegenheiten, wo wir Menschen zu Jesus rufen, damit sie bewahrt werden vor diesem schrecklichen Ort, dort nicht hinkommen. Und ich staune, dass hier, eigentlich würde ich sagen, da müssten eigentlich die Totschläger und die Unzüchtigen müssten an allererster Stelle genannt werden. Stimmt aber nicht. Denn ganz vorne stehen hier die Feigen und die Verleugner. Warum eigentlich? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Warum stehen diese Leute an allererster Stelle, die da in die Kolonne der Verlorenheit ganz vorne an mitmarschieren? Und ich bin zu der Lösung gekommen, das sind solche Leute, die das Evangelium, das rettende Evangelium von Jesus gehört haben und die gesagt haben, nein, heute nicht, morgen. Und sich nicht entschieden haben, obwohl sie es klar gehört haben. Sie sind zu feige gewesen, um zur Aussprache zu kommen. Sie sind zu feige gewesen, um sich auf den Weg zu machen. Ich hielt in der Schweiz einen Vortrag, das war in einer Firma, fand ich eine gute Idee, in einer Firma solche Vorträge anzubieten. Und am Ende gab es so wie hier auch noch was zu trinken und auch was zu essen. War sehr gut organisiert und dann stand ich dort noch mit einem Ehepaar. Und wir kamen so ins Gespräch und ich sagte, haben Sie sich auch schon entschieden? Nein, sagten sie, noch nicht. Oh, ist er denn, nach dem, was heute gesagt worden ist, da werden Sie sich ja jetzt entscheiden. Nein, sagten sie, wir wollen uns entscheiden, aber auf keinen Fall heute. Also irgendwann mal. Ach so, sage ich, machen Sie das. Ich sage, passen Sie auf, das werde ich Ihnen, kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Es gibt zwei Ratschläge für eine Entscheidung. Der eine Ratschlag ist dieser, entscheiden Sie sich bitte, aber bitte nicht heute. Denken Sie nochmal drüber nach, nochmal drüber schlafen, nochmal eine Woche warten und dann nochmal wieder neu nachdenken und immer nochmal überlegen. Irgendwann mal. Und der andere Ratschlag heißt, egal wie viel Information du hast, entscheide dich heute. Du weißt ja gar nicht, ob du den morgigen Tag noch erlebst. Komme heute, mach die Sache fest, damit die Sache gebucht ist. So sagte ich das diesem Ehepaar und dann sagte ich, was meinen Sie wohl, wer uns diese beiden alternativen Vorschläge macht? Das wussten sie nicht. Ich sage, kann ich Ihnen sagen. Den ersten Vorschlag, das hinauszuschieben, und sogar mit der Auflage, bitte entscheide dich, du darfst das gerne tun, aber nur heute nicht. Dieser Vorschlag kommt vom Teufel. Aber Gott sagt, tu es heute. Komme so, wie du bist. Entscheide dich. So, wie du bist, darfst du kommen. Wie dein Leben vorher war, spielt gar keine Rolle. Ich war erstaunt, erlebte ich vor einiger Zeit, da kommt eine Prostituierte. Ich wusste das gar nicht. Und sie sagte, kam so mit dem Anliegen, sagen Sie mal, kann mir auch noch vergeben werden? Ich kannte sie nicht und wusste auch nichts, was sie tut. Ich sagte, ich habe gesagt, die Vergebungskraft des Herrn Jesus reicht aus für jeden Menschen, der da will, der sich auf den Weg macht. Dann sagt sie, wenn Sie wissen, wer ich bin, dann würden Sie das nicht einfach so sagen. Doch, ich sage, das sage ich. Denn beim Propheten Jesaja steht geschrieben, und wenn eure Sünde blutrot wäre, so soll sie doch so weiß werden wie Wolle. Schneeweiß. Durch die Vergebungskraft des Herrn Jesus. Dann haben wir gebetet und sie hat alle ihre Schuld abgelegt und sie fand den Herrn Jesus und war frei von aller Schuld. Und dann hat sie gesagt, wer sie ist. Dann habe ich gesagt, kein Problem. Ihnen ist alles vergeben. Aber nun machen Sie nicht auf der Schiene weiter. Hat sie auch befolgt. Nach einiger Zeit sagte sie mir, sie mich angerufen, hat gesagt, ich bin jetzt tätig in einem Altersheim und verdiene in einem Monat weniger als früher in einer Nacht. Da merkte ich, das war Veränderung. Hier hatte Jesus jemand vergeben und es kam ein neuer Lebensbezug rein. Hervorragend. Und ich habe weiterhin gehört, jetzt geht sie in Asylheime und allen möglichen Stellen und packt sich eine Tasche voller evangelistischer Schriften und gibt die dort weiter. Um Menschen, die dort keine Hoffnung haben, ihnen die Hoffnung des Herrn Jesus zu bringen. Sie ist zu einer Missionarin geworden. Das ist möglich. Der Jesus verändert Menschen. Wir sind, wenn wir mit ihm beginnen, wird unser Leben neu. Es verändert sich. Diese Frau war nicht feige, sie kam und entschied sich. Ich bin davon überzeugt und das bewegt mich zutiefst immer wieder neu. Ich halte sehr viele Veranstaltungen, bin an sehr vielen Veranstaltungen und immer wieder sind viele Menschen und vielleicht auch solche, die es zum ersten Mal gehört haben und die einfach nach Hause gehen. Und die sich nicht entschieden haben. Sie sind damit nach dem Zeugnis der Bibel verlorene Leute. Und ich sehe diese Leute, wie sie in der Hölle jammern werden und sagen, hätte ich doch bloß an jenem Abend die Entscheidung getroffen. Ich hätte doch kommen können, war doch gar keine Frage. Was hat mich eigentlich abgehalten? Es geht doch gar nicht um die Frage, wie mein bisheriges Leben war. Können wir ja deutlich sehen an dieser Prostituierten. Die hat ja nicht gesagt, ich werde jetzt mal 3 Tage versuchen, ganz anders zu leben. Sondern sie kam so aus der Situation, wo sie gelebt hat, und hat gesagt, Herr Jesus, hier bin ich mit meinem Leben, ich gebe dir alles ab unter deinem Kreuz. Und ihr wurde vollständig vergeben. Wir können nur so kommen, wie wir sind. Das ist doch großartig. Wir sind eingeladen zu ihm, damit wir ewiges Leben haben. Wie kommen wir denn in den Himmel? Da haben die Leute sehr viele Erfindungen gemacht. Wir wollen uns aber nicht beeindrucken lassen von all diesen falschen Erfindungen der Menschen. Ich habe gelesen, da gab es eine Stiftsherrin, die hat für mittellose Frauen ein Altersheim gebaut. Und zwar hat sie 12 Frauen dort frei aufgenommen. Die hatten auch freie Logis, freie Unterkunft. Und ihnen wurde eine Bedingung genannt. Sie sollten pro Tag 1 Stunde lang für die Stiftsherrin beten, damit sie in den Himmel kommen. Das war so ihre Idee. Ja, dann frage ich mich, sind denn 12 genug? Vielleicht müssen es 24 sein. Vielleicht reicht es nicht, wenn das nur Frauen sind. Vielleicht müssen wir noch 20 Männer dazu nehmen. Und was heißt hier 1 Stunde? Die sollen 2 Stunden beten pro Tag, damit es auch wirklich garantiert ist. Oder? Wer legt das fest? Wo steht das? Nirgendwo. Wir Menschen machen uns so viele Ideen, wie wir in den Himmel kommen können. Und manche wollen das wirklich. Und die Ideen sind falsch. Es ist ganz einfach. Wir kommen zu dem Herrn Jesus und sagen, Herr Jesus, hier gebe ich dir mein altes Leben. Mit allem Denken und allem, was da gewesen ist. Mein Leben gehört von heute an dir. Jetzt führe du mich, übernimm du die Verantwortung meines Lebens und bringe du mich ganz sicher ans Ziel. Ich stelle fest, weil ich mit vielen Menschen immer wieder treffe, dass es Menschen gibt, die sind wirklich auf der Suche. Sie suchen Gott, sie suchen den Herrn Jesus, sind wirklich auf der Suche und setzen alles daran, um ihn zu finden. Und andere, die haben ihn überhaupt nicht gesucht. Aber Jesus ist so groß und so weit. Egal, wer wir sind, er nimmt uns an, wenn wir uns nur auf den Weg machen. Als ich in Paraguay war, kam gleich am ersten Abend der Veranstaltung eine Frau zur Seelsorge und ich fragte sie, ob sie gläubig ist. Ja, sagt sie, ich bin gläubig. Ich sagte, das erzählen Sie doch mal, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Und hat sie das sehr ausführlich erzählt und sie sagte, wissen Sie, ich komme aus der Schweiz und ich habe ein sehr schreckliches Leben geführt. Ich habe sehr viele Freunde gehabt und habe ein sehr lockeres Leben geführt. Ich habe abgetrieben, alles Mögliche erzählte sie, was sie alles gemacht hat. Und dann sagt sie, ich war es leid, dieses sündige Leben, ich wollte weg, ich liebe die Natur und dann bin ich weg aus der Schweiz und kam jetzt hier nach Paraguay. Und dann sagt sie, das lockere Leben ging sofort weiter, ich lernte einen verheirateten Mann kennen und schon ging das Sündigen weiter, ohne Ende. Und dann auf einmal wurde ich krank von all diesem Lebenswandel. Und dann war ich in einem Krankenhaus und da war eine Krankenschwester und die hat mir eine Bibel geschenkt. Und ich habe in der Bibel gelesen, irgendwann wurde ich entlassen. Und dann sagte sie, mir kann nur noch eines helfen, nämlich Gott. Aber wie finde ich den? Und diese Frau ist mein Beispiel. Sie wusste, dass es diesen Gott gibt und sie sagt, ich muss ihn unbedingt finden. Und sie hat alles daran gesetzt, um Gott zu finden. Und sie hat alle möglichen Kirchen abgeklappert, ob man da Gott finden kann. Und dann sagt sie, dann ging sie zu einem katholischen Priester und wollte Gott finden. Und dann fragte sie, sie ist mehrmals hingegangen zu einem Gespräch, und dann fragte sie ihn nach einiger Zeit, sagen Sie mal, lesen Sie in der Bibel? Und dann sagt der Priester, nein, brauche ich nicht, ich lese die Bibel nicht. Oh, dachte sie, der hat auch keine Antwort. Und dann war sie konsequent und ging dort nicht mehr hin. Dann hat sie weitergesucht. Und jetzt fing sie an, im Internet zu suchen. Sie suchte im Internet Gott. Kann man im Internet Gott finden? Im Internet ist so viel Blödsinn. Aber das auch Gott zu finden, habe ich gestaunt. Da hat sie gesucht in allen möglichen Religionen. Dann ging sie durch den Buddhismus durch. Dann ging sie durch den Hinduismus durch. Sie hat alles an sich angesehen. Und dann sagt sie, ich habe eins nach dem anderen ausgeschieden, weil es falsch war. Das fiel alles durch das Raster durch. Und auf einmal bin ich gestoßen, sagt sie, im Internet auf das Credo von Luther. Und da wurde mir gesagt, dass es einen Retter gibt, einen Erlöser gibt. Ah, dachte ich, das ist den brauche ich. Ich brauche einen Erlöser aus meiner Situation. Dann hat sie weitergesucht, im Internet, nach dem Erlöser. Und nun, nachdem sie schon viele Kirchen durch hatte und immer gemerkt hatte, das hilft ihr nicht, hat sie gesagt, ich muss jetzt eine Gemeinde suchen, wo man mir die Antwort nach dem Erlöser geben kann. Und das muss neutral sein. Ich will nichts mehr zu tun haben mit Katholizismus, mit Mormonen und was es alles da gibt. Das ist alles schon durchs Raster gefallen. Und da hat sie gesagt, ich suche etwas Neutrales. Hat sie sich so ausgedacht. Und da war sie im Internet gestoßen auf den Namen Kirche am Park. Und da hat sie gesagt, das ist neutral genug. Da werde ich mal hingehen. Kirche am Park. Also die verkündigen sich offenbar nicht sich selbst. Da ging sie hin und hat sie gesagt, ich suche den Erlöser. Kennen Sie den? Ja, den kennen wir. Nehmen Sie bitte Platz. Und dort schlug man sofort die Bibel auf und hat gezeigt, kommen Sie hier, da ist von ihm die Rede. Hier steht, wie man ihn annehmen kann. Hier steht, was er für uns getan hat. Es ging alles von der Bibel. Und da sagte sie, jetzt habe ich ihn gefunden, das ist er. Man kann den Erlöser finden in der Bibel. Und dann hat sie zugepackt und hat den Erlöser gefunden. Sie war auf der Suche, sie suchte den Erlöser und sie fand ihn. Wer sucht, sagt die Bibel, der wird auch finden. Und ich will ein anderes Beispiel nennen, wo jemand überhaupt nicht suchte. Ich hielt einen Vortrag in einer Stadthalle, es war eine Evangelisation. Und wie das immer so ist bei solchen Veranstaltungen, ist man so als Redner da so ziemlich der Letzte, wenn man noch Gespräche hat. Und so war es bei mir auch da. Ich war der Letzte, es war nur noch die Verwalterin da, die Hausmeisterin der Stadthalle. Und wir standen da noch so und da sagte ich zu ihr, wissen Sie, ich möchte Ihnen herzlich danken, das hat wunderbar geklappt mit dem Licht, die Mikrofone, alles war gut eingestellt, Sie haben das wunderbar organisiert. Ich möchte Ihnen noch ein Buch schenken, ich hatte das Buch Fragen, was es ja auch am Büchertisch gibt. Ich möchte Ihnen dieses Buch schenken, sage ich, weil Sie das so gut gemacht haben. Und dann blättert sie so auf und sagt, oh, sagt sie, das ist ein christliches Buch. Oh nein, sagt sie, da will ich nichts mehr zu tun haben. Hören Sie mir auf mit dem Christentum. Ich sage, warum? Erklären Sie mir das mal. Sie werden sicher einen Grund haben. Ja, sagt sie, kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie, mein Bruder, der ist mit 25 Jahren an Leukämie gestorben. Ein Gott, der einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, mit so einer Krankheit, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Ich sage, ich stimme Ihnen zu. Das ist schwierig, sage ich. Da habe ich auch keine Antwort drauf. Ein Gott, der einen jungen Menschen rausreißt, ich sage, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Da hat sie erstmal quasi stutzig und sagte, naja, aber Sie haben doch heute so viel über Gott geredet und jetzt sind Sie gar nicht mehr so für Gott offensichtlich. Doch, doch, sage ich, aber das verstehe ich nicht, ich habe keine Ahnung. Und dann sage ich, wissen Sie, in diesem Buch, da habe ich etwas beantwortet, was ich beantworten kann. Es gibt aber noch viele andere Fragen, da habe ich auch keine Antwort drauf. Ich müsste eigentlich ein zweites Buch schreiben mit dem Titel Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und dann sagt sie gleich, das müssen Sie gar nicht erst schreiben, das will gar keiner lesen. Ich sage, haben Sie keine Sorge, ich werde das auch gar nicht erst schreiben. Und dann ging das weiter. Ja, aber sagt sie, schauen Sie mal, was die Christen alles gemacht haben. Die haben Kreuzzüge gemacht, die haben Hexen verbrannt, es gab die Inquisition und sie zählte alles auf. Oh, ich sage, wie schrecklich, was die Menschen alles gemacht haben. Ich sage, und die sind in Purpur rumgegangen, hatten drei Kreuze auf der Brust und sie haben sowas veranlasst und getan. Ich sage, wie schrecklich. Ich sage, die werden in ein hartes Gericht Gottes kommen, die so viel Blut vergossen haben oder veranlasst haben, dass es geschieht. Und dann merkte sie, ich ging auf ihre Fragen ein. Ich stimmte ihr zu. Ich sage, die kommen in ein ganz hartes Gericht. Ganz schrecklich. Wie furchtbar, sage ich, was die angestellt haben. Und das auch noch behauptet im Namen Christi. Wie schrecklich. Wie lügenhaft. Und dann sagte ich, ich will Ihnen jetzt zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich sage, die habe ich gelesen, die habe ich mindestens vor 20 Jahren gelesen. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber vom Inhalt stimmt das genau. Ich sage, stellen Sie sich vor, das Folgende ist passiert, das war in Rumänien gewesen, während des Zweiten Weltkrieges, da war die russische Armee einmarschiert, die Rote Armee, und da kommt ein Soldat mit einer MP, er geht in eine Kirche rein und trifft dort, ich sage die Zahl, weiß ich nicht genau, 100 Leute etwa in der Kirche. Und dieser Mann, dieser russische Offizier, geht hin und sagt so, jetzt ist die Zeit des Christentums vorbei. Jetzt ist Kommunismus angesagt, Atheismus ist angesagt und ihr werdet alle erschossen. Euch können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Aber, sagt er, ich gebe euch eine Chance, wenn ihr wieder ruft und mit Gott, mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollt, gebe ich euch eine Chance, da ist die Tür, dann könnt ihr gehen. Und nun fingen die an, der eine ging, der nächste ging, dann löste sich eine ganze Gruppe daraus, immer mehr gingen. Zum Schluss saßen da noch verteilt 10 Leute. Die gingen nicht, die blieben. Da legt der russische Offizier seine MP hin und sagt, so, jetzt können wir zusammen beten. Die Lauen sind wir alle los. Die sind alle gegangen. Jetzt sind die Echten da. Da sagt doch diese Frau, die so massiv gegen das Christentum und gegen alles war, sie sagte, so eine will ich auch werden. Er hat das Echte gesucht. Und das Echte brauchen wir. Wir brauchen das Echte, dass wir echt dem Herrn Jesus folgen. So wie diese das zeugnishaft mit ihrem Leben dargelegt haben. Wir brauchen kein Mitläufertum. Wir brauchen nicht ein Christentum, das dem Herrn Jesus keine Ehre gibt. Wo unser Leben uns nicht anzeigt, dass wir zu ihm gehören. Es wird uns sowieso nicht helfen im letzten Gericht. Die Bibel sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen des Herrn getan haben. Es hängt nicht ab von der Zahl der Kreuze, die wir auf der Brust tragen, oder von der Frömmigkeit, die wir nach außen darstellen. Überhaupt nicht. Wir werden beurteilt im Gericht Gottes nach den Maßstäben, die der Herr selbst vorgegeben hat. Ob wir sein Eigentum sind und ihm folgen von ganzem Herzen. Echt, so gut wir es können. Dass es uns nicht immer gelingt, dass wir schwach sind, nur dazu brauche ich den Herrn Jesus. Mein Leben gelingt auch nicht immer. Dann laufe ich zu ihm und sage, Herr Jesus, da habe ich es nicht gepackt. Tut mir leid. Bitte, vergib mir wieder. Nimm mich doch an. Lass mich nicht fallen. Und er sagt, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Du gehörst zu mir. Geh weiter. Bleib nicht liegen. Und so dürfen wir mit unserem Jesus gehen. Bis zum Ziel. Und wenn der Jesus unser Ziel ist, dann löst sich die Lebensfrage, wie wir leben, von ganz alleine. Und dann wissen wir ganz genau, was wir tun können. Wie wir unser Leben organisieren. Ich war früher so ein eifriger Briefmarkensammler. Oh, ich musste jede Ersttagsbriefmarke haben. Ich weiß noch damals, kann mich noch erinnern, ich war noch Student. Da habe ich eine Briefmarke gekauft, ganz früh morgens, der Post. Dann habe ich mit meinem Fotoapparat die Briefmarke fotografiert, habe sie zum Entwickeln gebracht, den Film, und bekam abends den Film wieder und schon als Postkarte abgezogen, die Briefmarke fotografiert, mit per Nahaufnahme. Dann habe ich dieselbe Briefmarke hinten draufgeklebt und per Post aufgegeben. Und da hatte ich einen Ersttagsstempel mit der Briefmarke, die an diesem Tag rausgekommen ist. Wir sehen, so können wir auch unser Leben zubringen. Als ich meine Entscheidung getroffen habe, 1972 für den Herrn Jesus, da wurde dieses Konzept meines Lebens plötzlich völlig unbedeutend. Was soll das? Was hilft es mir, wenn ich 1000 Ersttagsbriefe habe? Doch gar nichts. Ist doch wertlos im Angesicht der Ewigkeit. Wenn wir dann Jesus haben, wird unser Leben sich ändern und wir werden uns etwas überlegen, was unser Ding des Lebens ist. Als wir in Polen waren, habe ich eine Frau kennengelernt, die sich bekehrt hatte zu Jesus Christus. Und sie hat sich sofort überlegt, wie kann ich diesem Herrn dienen? Und sie ließ eine große Plakatwand anfertigen, 4 Meter breit, 1,70 Meter hoch, und ließ draufschreiben den Spruch aus Apostelgeschichte 16, Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du selig werden. Und er hat sie aufstellen lassen an einer ganz befahrenen Straße in Südpolen. Sie hat das Land gepachtet und hat den Geld gespart. Und eines Tages hat sie gesagt, es kann sein, dass der Pächter mir eines Tages sagt, das gefällt mir nicht mit diesem Riesenplakat da an der Hauptstraße, ich verpachte das Land nicht mehr. Und dann hat sie das Land gekauft. Jetzt ist ihr Eigentum. Jetzt kann sie 24 Stunden pro Tag missionieren. Ist das nicht eine tolle Idee? Ich fand das super. Da hat sich jemand überlegt, wie ich durch Überlegung mein Lebenskonzept so einrichte, dass ich auf diese Weise dem Herrn Jesus diene. Und ich möchte uns die Frage stellen, was ist unser Lebenskonzept? An welcher Stelle haben wir unser Leben programmiert auf den Herrn Jesus hin? Dass wir sagen, das ehrt den Herrn Jesus. Und das ist sein Wille, was wir da tun. Und da lassen wir uns das auch was kosten. Da setzen wir uns voll für ein. Diese Frage wollen wir uns auch stellen. Und uns ermutigen an Beispielen, wie es andere tun. Und es nicht tun, wie uns das Negativbeispiele zeigen. Der Jesus ruft uns an diesem Abend, dass wir eine hundertprozentige Entscheidung für ihn treffen. Dass wir uns auf den Weg machen und sagen, Herr Jesus Christus, hier bin ich mit meinem alten Leben. Ich bin nicht in der richtigen Spur. Diese Spur ist nicht deine Spur. Ich will das ändern. Heute. Nicht irgendwann. Heute will ich das ändern. Dieser Ruf ergeht heute an uns. Komm zu meinem Jesus. Gleich nebenan im kleinen Zelt werde ich rübergehen. Und mir sagt, diese Frage habe ich. Wie geht das eigentlich? Wie mache ich das? Werde ich das erklären? Ich werde meine Bibel aufschlagen. Ich habe kein eigenes Konzept, sondern ich werde das sagen, was die Bibel uns sagt, was uns Gott sagt, wie wir das tun können. Und dann machen wir das fest an Jesus Christus. Und vielleicht ist jemand eingeladen worden, mitgebracht worden. Der eine weiß schon, ich gehöre schon zu Jesus, der andere noch nicht. Dann packen wir ihn an den Ärmel und sagen, ich komme mit, haben doch Platz da hinten, gar keine Frage. Ist man gleichzeitig Zeuge, wie ein anderer Mensch über die Linie geht, und ewiges Leben findet. Ist das nicht großartig? Und wenn jemand sagt, von diesem Abend her sind bei mir doch noch etliche Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte, ist er auch eingeladen, um darauf eine Antwort zu kriegen, für das Lebenskonzept, wie wir es tun, was uns bewegt. Wichtig ist nur, dass wir alle das Ziel erreichen. Das ist der Wille Gottes, dass heute Abend niemand im Zelt ist, der konzeptlos nach Hause geht. Dass niemand hier ist, der nach Hause geht, ohne das ewige Ziel fest gebucht zu haben. Das ist der Wille Gottes. Machen wir uns auf den Weg. Wir sind eingeladen. Hier, heute und jetzt, nicht irgendwann. Wir wollen dem Herrn Jesus danken, dass er uns als der Schöpfer und der große Herr einlädt, dass wir ihm so wichtig sind, dass wir zu ihm auf den Weg gebracht werden können. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir haben von dir gehört, wer du bist. Du bist der Schöpfer dieser Welt und allen Lebens. Der Vater hat dir diesen Auftrag übertragen und du hast das wunderbar ausgeführt. Du hast aber auch das Erlösungswerk vollbracht. Du kamst auf diese Erde in dein Eigentum hinein, in deine eigene Schöpfung und starbst am Kreuz, damit du Sünde bezahlen kannst. Herr Jesus, du bist niemals zahlungsunfähig, wer wir auch sind. Du lädst uns ein, um uns anzunehmen. Gib, dass wir an diesem Angebot nicht vorübergehen, sondern wirklich fest buchen, damit wir eine ewige Zukunft vor uns haben. Und Herr Jesus, schenke uns, dass wir unser Lebenskonzept ändern, dass wir vom alten Weg, vom alten Denken runterkommen und ewigkeitlich denken zu dir hin. Herr, hilf uns dabei. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.